Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Also auch jeden ganz herzlich willkommen meinerseits. Es ist ein wenig kalt, wir müssen demnächst die Heizung dann jetzt wieder hochfahren, aber ich glaube, es geht noch. Morgen um 9 Uhr Gottesdienst war es noch kälter. Genau, also es wird schon, ja, freue mich auch, wie gesagt, dass Ewald Göttler da ist. Katrin Rick hat ihn schon begrüßt, wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren, wird ja von der Gemeinde Lindau auch unterstützt, wo ich vorher Pastor war, Missionare in Afghanistan. Und wenn jemand mal, ich habe jetzt gar nicht dich gefragt, Ewald, wenn jemand sagt, ich möchte mal gerne nach Afghanistan irgendwie dort helfen, vor Ort, einen Monat oder ein paar Wochen. Wir hatten einen jungen Mann in Lindau in der Gemeinde, der hat es getan, der hat es sehr, hat ihm sehr viel gegeben, dort in Afghanistan mitzuhelfen in dieser Missionsarbeit. Es ist ja auch eine Arbeit über eine medizinische Arbeit, aber auch im Bereich von Landwirtschaft und so weiter und so fort. Kann sich gerne an Ewald Göttler wenden, nach dem Gottesdienst ansprechen. Ist auch für junge Leute manchmal interessant. Afghanistan ist ja nicht so ein Urlaubsland, wo man sonst so hinkommt und hinfährt, aber es kann eine gute Erfahrung mal sein für jemand. Sprecht dann Ewald gerne an. Ja, okay. Wir wollen weiterfahren. Ich sage wir, für die Leute, für die Menschen unter uns, die vielleicht ganz selten kommen, wo das erste Mal im Gottesdienst sind, hier kann auch ja sein, durchaus. Ist ja ein offener Gottesdienst. Wir predigen hier durch das Markus-Evangelium durch. Das ist das zweite Evangelium im Neuen Testament. Und da sind wir jetzt im Kapitel 4. Und die Verse 3 bis 9. Und bevor ich die lese, recht bekannte Verse, zumindest für die, die mit der Bibel ein bisschen vertrauter schon sind. Wenn man lange bewusst gläubig an Jesus Christus ist, wie das in meinem Fall ja der Fall ist, 38 Jahre und andere sicher auch hier. Man macht die Beobachtung, dass Menschen zum Glauben kommen, aber wie sich das Christenleben entwickelt, kann sehr unterschiedlich sein. Nochmal. Man macht die Erfahrung und man sieht es, Menschen kommen zum Glauben an den gleichen Jesus Christus, den Auferstandenen. Aber dann entwickelt sich das Christsein manchmal ganz unterschiedlich. Das ganze Leben verläuft unterschiedlich. Die einen, würde man sagen, die haben ein Christsein, was recht fruchtbar ist, wo das, was Gott hineingelegt hat in das Leben, auch zum Tragen kommt, auch mit einer gewissen Außenwirkung. Da hat jeder auch natürlich andere Berufungen. Und bei den anderen entwickelt sich gar nichts oder ist fast eher negativ. Es gibt sehr unterschiedliche Dinge und es gibt einige Gründe, warum das so ist. Jetzt in diesem Text ist ein zumindest recht wesentlicher Grund, den Jesus nennt, warum manchmal Menschen das Wort Gottes empfangen, das Evangelium, es annehmen, gläubig werden, aber Dinge sehr unterschiedlich sich entwickeln. Und wir lesen hier einmal Markus 4. Ich lese von 3 bis 9. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Wie gesagt, Bibelkennern ist es recht vertraut. Da sagt Jesus, hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Es ging zwar sogleich auf, aber es hatte keine tiefe Erde. Als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Jetzt kommt das vierte, der vierte Boden. Das sind ja vier Böden oder Herzensböden, die Jesus hier vorstellt. Und ein anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30, etliches 60 und etliches hundertfältig. Und Vers 9 beendet Jesus so, oder endet das Gleichnis so, und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist übrigens keine Floskel, wer die Bibel so ein bisschen kennt. Wenn Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, dann meint er nicht, ich weiß ja, die meisten von euch sind taub und bedürfen der Heilung, aber es gibt ein paar, die haben auch normale Ohren. Nein, er spricht die an, die Ohren haben, auch akustisch hören, aber man kann hören und doch nicht hören. Woher ich das weiß, sage ich jetzt nicht. Man kann hören und doch nicht hören. Wenn du Kinder hast, dann die Kinder hören auch manchmal Dinge, aber ob sie dann wirklich hören, ist noch eine andere Frage. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle auch einmal, seht zu, wie ihr hört, nicht nur, was ihr hört. Und es ist sehr entscheidend, wenn es ums Evangelium geht, um die Dinge Gottes geht, wie höre ich, wie nehme ich Dinge auf, wie halte ich Dinge fest, und das hat mit der Entwicklung meines Lebens ganz stark zu tun. Okay, darum ist es gut, wenn wir sagen, okay, wir wollen den Rat Jesu gerade jetzt befolgen in der Predigt. Wir wollen hören mit inneren Ohren, die offen sind für das, was er sagt. Das Gute ist bei diesem Gleichnis, Jesus legt es selbst aus, ein paar Verse später. Und so können wir uns anschauen, was sagt er dazu. In Vers 14, weil die Jünger das Gleichnis nicht verstanden haben, fängt Jesus so an, der Seemann sät das Wort. Also das ist ein Bild, Jesus sagt, das Ganze ist ein Bild auf die Verteilung von Gottes Wort. Und Gottes Wort, das Evangelium wird verteilt, wird ausgesprochen und es fällt auf unterschiedliche Böden in der Welt, aber auch in der Gemeinde Jesu. Und zuerst ist er erstmal selbst hier der Seemann, aber dann natürlich auch jeder, der das Wort Gottes weitergibt. Hier eine Sache zum Trost, Jesus redet aus eigener Erfahrung, während seines 3 Jahren auf Erden hat er sehr viel das Wort Gottes ausgesät. Aber vieles ging nicht so auf, wie es sollte. Es ist eine Ermutigung für Pastoren, aber auch für Leute, die Gruppen leiten, die Bibelgruppen leiten, die das Wort Gottes hier und da weitergeben oder Menschen seelsorgerlich begleiten. Du solltest dir nicht die Verantwortung anziehen, die du nicht anziehen sollst. Das ist ganz wichtig. Wir geben das Wort Gottes weiter, wir geben Rat weiter, Dinge. Was ein Mensch draus macht, ist so eine andere Sache. Und wenn Jesus nach außen hin, ich sag's mal so, nicht so erfolgreich war, dann darfst du es auch sein. Ich weiß, dass da Pastoren manchmal auch ganz stark unter Druck sind. Und natürlich gibt es einen Punkt, wo Leute das Wort Gottes austeilen, gucken müssen auf ihr eigenes Leben, dass sie Dinge recht machen. Gar keine Frage, all diese Dinge. Bloß man vergisst, dass es noch die Entscheidung des Menschen gibt. Jeder steht mit seinen eigenen beiden Füßen auf diesem Boden und jeder nimmt das Wort Gottes für sich selbst an. Er muss gucken, wie ich das verstoffwechsel. Und Jesus sagt, der Seemann sät das Wort und das Wort ist das Wort des Evangeliums. Erstmal ist das Evangelium gemeint, die Botschaft von Jesus Christus. Sie wird ausgestreut in dieser Welt und Menschen reagieren vierfach drauf, sagt Jesus, in vierfacher Art und Weise. Das Evangelium, nochmal ganz kurz, ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und ich darf an der Stelle nochmal neu kurz erklären, weil ich auch weiß, dass nicht immer Menschen im Gottesdienst sind, so war es bei mir auch. Ich wusste nicht immer, was das Evangelium ist. Hätte man mich früher gefragt, was ist das Evangelium, bevor ich bewusst gläubig wurde, ich hätte es gar nicht sagen können. Ich hätte gesagt, hat das was mit Weihnachten zu tun? Oder hat das mit Musik was zu tun? So. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus und es ist eine gute Nachricht, weil es auch eine schlechte Nachricht gibt. Die Bibel macht sehr deutlich, dass kein Mensch auf dieser Erde läuft, kein Mensch auf dieser Erde ist, der schuldlos ist, der sagen kann, ich bin ohne Schuld, ich bin ohne Sünde, gibt es nicht, gibt es gar nicht, verglichen an Gottes Heiligkeit. Und der Maßstab für Schuld und Nichtschuld ist Gottes Wesen selbst, nicht mein Nachbar, wo ich sage, ja, da bin ich, glaube ich, besser als der. Das macht die Bibel deutlich. Darum sagt Paulus einmal, jeder ist ein Sünder, alle sind abgewichen, keiner hat den Ruhm, den er bei Gott haben sollte. Und der Mensch kann nicht in Gottes Gegenwart treten. Der Mensch kann nicht, wenn er stirbt, in Gottes Reich hineinkommen, weil er Schuld hat. Spielt jetzt erstmal keine Rolle, wie groß sie ist, weil Schuld mich und Gott trennt. Und ich mache das immer ganz gern so, Ich habe das, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal hier gemacht, schon länger her. Um das Evangelium kurz und bündig zu erklären, stell dir vor, das ist Gott. Gott ist voller Reinheit, voller Klarheit, da ist alles sauber. Und die Bibel beschreibt uns so. Darf man mein Handy jetzt auf die Kanzel mitnehmen, ausnahmsweise. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist voller Schuld, hat Sünde. Die Bibel sieht uns so und Gott so. Aber um in die Ewigkeit zusammenzupassen, müssten wir so sein. Und jetzt sagt die Bibel, die gute Botschaft von Jesus ist, Gott sandte seinen Sohn Jesus auf die Welt. Er wurde selbst Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus kam, ganz ohne Schuld. Die Bibel sagt, er nahm unsere Sünde, er nahm sie mit ans Kreuz. Er nahm sie mit ans Kreuz. Er hat sich am Kreuz für unsere Sünde strafen lassen, für unsere Sünde verurteilen lassen. Den Tod, den wir verdienen für unsere Sünden, hat Jesus getragen. Er ist dafür gestorben und er ist auferstanden. Und jetzt ist es so, dass er meine Schuld weggenommen hat, dass er meine Schuld komplett getilgt hat, das wird mir erst zugerechnet, wird mir übertragen, wenn ich bewusst zum Glauben an ihn komme, wenn ich bewusst Ja sage, dass ich einen Erlöser brauche und mein Vertrauen auf ihn als Herrn Erlöser setze. Dann wird es auch aktiv geschehen, subjektiv in meinem Leben. Die Schuld wird weggenommen und ich bin passend für Gott. Und das ist das Evangelium. Sobald jemand zum Glauben kommt, sagt die Bibel, ist er für immer vollendet durch das, was Jesus getan hat. Weil das, was Jesus getan hat, ist ihm zugerechnet worden. Und jede Schuld, jede Schwäche, die noch in meinem Leben passiert, auch als Christ, was nicht schön ist und auch Gott nicht gefällt, Jesus hat dafür bereits schon bezahlt. Ich werde nicht dafür verurteilt. Darum sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt die Botschaft des Evangeliums, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Verdammnis liegt hinter mir und jetzt kann ein Leben der Nachfolge anfangen. Und dieses Evangelium wird gepredigt, aber es fällt nicht immer auf fruchtbarem Boden. Und Jesus vergleicht jetzt die vier Böden. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich mache die ersten drei Böden nicht zu lang, weil es mir ja um den fruchtbaren Boden geht, besonders. Der erste Boden wird so beschrieben, das ist der Weg. Und Jesus legt es selber so aus in Vers 15. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Die hören das Evangelium. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Jesus sagt, es gibt einen Herzensboden, der ist wie ein Weg. Und ein Weg, müsst ihr wissen, ist bearbeitet. Also keine Frage, sonst wäre es kein Weg. Auch schon damals, zur Zeit der Leute, wenn du einen Weg haben wolltest, musstest du irgendwie plattwalzen, musstest du vielleicht irgendwelche Steine legen, was auch immer. Ein Weg ist bearbeitet. Und weil der Weg in einer gewissen Weise bearbeitet ist, weil die Herzen übertragen, sage ich jetzt mal, bearbeitet sind in einer gewissen Art und Weise, sind sie fürs Evangelium, es sei denn Gottes Gnade kommt und ändert das in einem Moment. Das weiß ich, diesen Aspekt wird aber heute jetzt hier nicht angesprochen. Unempfänglich. Schaut, als Paulus gepredigt hatte, in den Evangelien, Apostelgeschichte heißt es so, immer wieder haben viele seiner Landsleute seine Botschaft abgelehnt, die Juden. Nicht alle, aber immer wieder. Warum? Ihre Herzen waren bearbeitet. Der Weg war bearbeitet. Und zwar mit Vorstellungen, Gedanken und Theologien, wie der Messias ist und wie er nicht ist. Und aufgrund dieser Bearbeitung, die sie hatten, haben sie gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen, der Messias muss ein anderer sein. Das ist nicht jemand, der am Kreuz stirbt und aufersteht. So, und die Vorbearbeitung des Herzens hat verhindert, dass das hineinkommt. In unserer Gesellschaft würde ich sagen, sind die Herzen der Menschen ganz stark atheistisch bearbeitet. Nicht nur, aber schon. Durch Philosophien, durch sozusagen die Wissenschaften, ist das menschliche Herz recht stark atheistisch bearbeitet. Wie ich das schon zwei, dreimal gesagt habe, wie man es immer gut registrieren kann, das ist ja auch die Spiegelzeitung, die das immer zu Ostern und zu Weihnachten bringt. Immer Artikel, warum der Glaube, christliche Glaube nicht stimmt. Und das ist ja nur eins von vielen Beispielen. Aus jeder Pore in unserem Land fast kommt direkt oder indirekt die Botschaft, Evangelium stimmt nicht. Bibel ist nicht so, wie sie ist. Und darum hat in unserer Gesellschaft zurzeit zumindest noch das Wort Gottes, die Bibel, keine besondere Bewandtnis. Es ist ein Märchenbuch, wir müssen es ganz offen mal sagen. Es ist absolut ein Märchenbuch, es ist eine Harry Potter Geschichte. Für die meisten Leute nicht mehr. Da hat eine Bearbeitung stattgefunden. Über die Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Oder ja, schaut, wenn man es überlegt, ich hatte es im Sommer Bibelschule erwähnt, wenn du vor 200-300 Jahren, war es noch nicht so krass, da gab es ja, wenn du die alten Häuser siehst, da sind immer so Schriftzüge dran. Gott schütze dieses Haus oder Gott segne dieses Haus und so weiter und so fort. Da war das ganz normal, weil allgemein so der Gottglaube, die Ehrfurcht noch mehr da war vor Gott, auch Bibel schon eine gewisse Rolle spielte. Wenn ich heute ein Haus baue und ich würde dem Architekten sagen, übrigens, Sie müssen da so einen Bibelspruch vorne ins Haus reinmachen. Sie müssen gucken, da muss ein Bibelvers hin. Dann denkt er, dann geht er zu seinen Kollegen und sagt, ich habe einen religiösen Spinner, mit dem ich jetzt baue. Vor 200 Jahren und noch länger hättest du gesagt, also ich will so einen frommen Spruch nicht an meine Haustür. Dann hätten die gesagt, was ist denn das für ein ungläubiger Mensch? Ihr seht, wie so ein Wandel vollzogen ist. Die Herzen sind bearbeitet, auch bearbeitet in unserem Land durch Humanismus. Humanismus ist nicht nur schlecht, aber der Humanismus setzt den Menschen im Mittelpunkt und verbindet damit die Botschaft, es kann nicht sein, dass der Mensch einen Erlöser braucht. Es kann nicht sein, dass der Mensch in dem Sinne schuldig ist. Ist schon alles gut. Und da ist natürlich die Bibel konträr mit dem Evangeliumsbotschaft. Das Gute ist natürlich, das ist aber nicht, was Jesus jetzt hier erwähnt, Gott kann jederzeit ein Herz natürlich packen und verändern, aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal so, auch als Botschaft zu nehmen. Dann sagt er, das noch zum Schluss zu diesem Punkt, er sagt, wenn das Wort gesät wird auf solche Herzen, vorbearbeitete, dann kommt sofort der Satan und nimmt es weg. Das ist auch ein Bild. Vielleicht sage ich es jemand, Moment, aber das Wort Gottes wird doch manchmal verkündet, auch in Gottesdiensten oder Evangelisationen. Was hat der Satan da zu suchen? Es muss dann schon bewusst sein, auch wenn man hier predigt, auch ich heute Morgen hier vorne, glaubt man nicht von der biblischen Sicht her, dass es auch sozusagen Macht der Finsternis, Agenten der Finsternis gibt, also unsichtbare Wesen meine ich jetzt, die auch in so einem Gottesdienst etwas bewirken wollen, was wegnehmen wollen. Jetzt sagst du, das kann nicht sein. Da, wo Gott angebetet wird, kann es sowas nicht geben. Ich erinnere dich mal ans letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde. Was passierte mit Judas? Das heißt, der Satan fuhr in ihn hinein beim Abendmahl und er ging hinaus. Moment, hier saß doch Jesus nebenan. Ja, das saß genau daneben. Jetzt muss keine Angst haben, dass der Satan in ihm fährt. Das war was Spezielles bei Judas. Ich will uns bloß deutlich machen, das heißt nicht, dass da, wo Gott angebetet wird, wo Gottes Wort verkündet wird, dass da nie irgendwie Finsternis noch irgendwie was versucht. Das ist ein falsches Denken. Und der Satan raubt das Wort. Der Satan ist generell ein Worträuber. So habe ich das in meinem Leben entdeckt. So sehe ich das im Leben vieler anderer Menschen. Leute empfangen Verheißungen von Gott, empfangen manchmal auch bestimmte Aufgaben, Berufungen von Gott, das kann ja ganz unterschiedlich sein, empfangen das, brennen dafür und ein paar Tage später ist es wie erloschen. Der Satan ist ein Worträuber. Er raubt gerne das Wort Gottes. Müssen wir wirklich wissen. Er raubt gerne das Wort Gottes. Das ist so seine Art. Und in manchen Ländern raubt er es dadurch, dass er Bibel ganz verbietet, wie Nordkorea und so weiter. In unserem Land Deutschland hat es wie weggenommen von einer Nation auch, in dem all diese Dinge kamen, die Geisteswissenschaften, die ich uns gesagt habe, aber auch moderne Theologie, die in den 40er, 50er Jahren die Kanzeln geprägt hat, die Unis geprägt hat und dann die Kanzeln geprägt hat. Das Wort Gottes wird weggenommen. Und das Wort Gottes ist so entscheidend, die Klarheit des Wortes. 1. Petrus 1,23, ich liebe diesen Vers, da heißt es, da sagt Petrus, ihr seid von Neuem geboren worden, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus dem Unvergänglichen des Wortes Gottes. Es ist das Wort Gottes, das geprägte Evangelium, was Menschen neues Leben schenkt, wenn es geglaubt wird. Wenn ich neues Leben verhindern will, nehme ich dieses Wort weg oder verschleiere es oder verzerre es oder was auch immer. Okay, das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe mit den steinigen Boden legt Jesus so aus. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Die sagen also Ja zum Evangelium und werden auch gläubig. Eindeutig. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Also Menschen, die den Weg dann nicht weitergehen konsequent mit Jesus. Hier geht es gar nicht darum, ob die jetzt dann verloren gehen oder so. Aber sie bringen nicht die Frucht im Leben, wie sie es bringen sollten. Warum? Weil das gepredigte Wort des Evangeliums den Glauben, der Glaube an Jesus in ihnen keine richtigen Wurzeln schlägt. Und wenn die Wurzeln nicht da sind und der Wind weht und der Gegenwind kommt, dann haut es dich um. Ist ja so, gell? Das ist ja nun mal so. Und Jesus sagt, wenn nämlich Bedrängnis oder Verfolgung kommt, Bedrängnis meint schon um des Glaubens willen, schon schief angeguckt werden und so weiter, Verfolgung ist schon das größere Ding, dann nimm sie Anstoß. Dann sagen sie, also wenn der Glaube an Jesus, wenn es diese Konsequenzen für den Glauben an Jesus gibt, dann ist es mir zu heiß. Das heißt, es sind Menschen, die den Glauben bejahen, den Glauben umarmen, solange das Wetter gut ist. Wenn das Wetter schlecht ist, werden sie wankend, beziehungsweise ziehen sich zurück. Muss ja gar nicht sein, dass sie den Glauben ganz ausgeben, aber ärgern sich dran und werden ganz stille Christen. In dem Zusammenhang will ich auch Folgendes erwähnen. Als ich frisch gläubig war, ungefähr ein halbes Jahr, oder ein Jahr, ist ja nicht so wichtig, war ich in einem Jugendgottesdienst in Hamburg zu Gast. Ich bin ja gebürtiger Hamburger, wie man vielleicht immer noch hört. Und in der Arche, das ist so eine Gemeinde in Hamburg, kennt vielleicht ein paar Kirche. Und da hat jemand dann, das war ein guter Jugendgottesdienst, ist jemand nach vorne gegangen, hat also Zeugnis geben heißt, er hat nicht sein Zeugnis hochgehalten, sondern hat erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Muss man manchmal erklären, weil in christlichen Kreisen sind Leute ganz schockiert, wenn sie frisch dabei sind und sagen, ich will Zeugnis geben. Ja, was interessiert dein Zeugnis die Leute? Hast du nur eins am Durchschnitt. Also Zeugnis geben heißt im christlichen Jargon, man erzählt, was man mit Gott erlebt hat, bezeugt ist. Und er sagte dann, und ich war da selber, ich glaube, ich war da ein Jahr gläubig, ich saß da und erzählte so, ja, er war in der Stadt jetzt gewesen und ja, habe dann einen Parkplatz gesucht und ich habe dann gebetet, Gott, schenk mir einen Parkplatz. Was man durchaus beten kann. Man darf um Parkplätze beten. Okay, das ist nicht schlimm. Ne? Schenk mir einen Parkplatz. Und dann erzählt er uns und er hat gesucht und gesucht und gesucht und jetzt kommt's. Er hat keinen Parkplatz gefunden. Und dann sagte er uns, und das war ernst, das sagte er auch, er sagte, ich war kurz davor, den Glauben aufzugeben. Da muss man sich natürlich fragen, was passiert, wenn mehr Probleme kommen, als der Parkplatz nicht erhört wurde. Und das war so ein Bild für mich, und ich glaube, vielleicht war es, weil er noch relativ frisch gläubig war, meine ich, war er auch. Aber trotzdem denkt man, Moment, wenn du jetzt den Glauben überlegst wegzuwerfen, weil Gott das Parkplatzgebet nicht gehört hat, dann würde ich sagen, der ich jetzt 38 Jahre gläubig bin, was meinst du, was alles noch kommt? Was meinst du, was alles noch im Leben kommen kann? Und Jesus sagt, du brauchst Wurzeln des Glaubens, weil das Leben es nun mal hat. Es gibt Schicksalsschläge. Ich sage bewusst ruhig das Wort. Judasbrief benutzt auch das Wort Schicksal. Es gibt Dinge, die dich hart treffen können im Leben, die dich sehr hart treffen können, die dich sehr, sehr hart treffen können, die ganz konträr stehen zu dem, was du eigentlich von der Bibel denkst und glaubst. Komplett konträr. Komplett. Und die Frage ist, hast du dann Glaubenswurzeln oder sagst du, ich schmeiß den Glauben über Bord? Oder wie auch immer. Und Glaubenswurzeln heißt für mich, in dem tiefe Wurzeln des Glaubens zu haben. Es ist für mich ein Glaube, Das ist für mich ein Glaube, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Ich glaube an Jesus, ich glaube ans Evangelium, ich glaube an Gottes Wort, unabhängig von den äußeren Umständen und selbst wenn es ganz, ganz dicke in meinem Leben kommt. Ich glaube um Gottes Willen. Mein Glaube ist in Gott selbst verwurzelt und nicht aufgrund dessen, was in meinem Leben gerade passiert oder nicht passiert. Das ist Glaube, der Wurzeln geschlagen hat. Und den Glauben braucht man, um durchzukommen. Weil Gott wird dich manchmal enttäuschen. Aus deiner Sicht zumindest. Und dann musst du wissen, wie du damit umgehst. Ein bestes Beispiel für diesen tiefen in Gott verwurzelten Glauben finden wir im Buch Hiob. Hiob ist vielen bekannt, darum sagt man auch Hiobs Botschaft. Ich möchte uns aber noch mal kurz daran erinnern, als Hiob alles genommen wurde, sein Hab und Gut, er hat ja sehr viel Besitz gehabt, als alles an einem Tag durch Gewitter und Unwetter und Feuer genommen wurde, ging es ja noch weiter. Hiob 1, Vers 19, da sagt er, und siehe, ein Sturm kam ein Sklave zu Hiob und er sagt, und in deine Kinder, ich mach's mal kurz, deine Kinder waren im Haus gewesen, der Sturm kam, alles brach zusammen und alle deine Kinder sind gestorben. Er hatte, glaube ich, 9 oder 10 Kinder oder noch mehr. Also erst Haus verloren, dann das verloren und so weiter und so fort. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ganz, ganz schwierig, das so zu leben. Und er hat auch noch seine Kämpfe dann gehabt, Hiob. Aber dennoch, das ist für mich tief verwurzelter Glaube. Ich verstehe nicht, was um mich herum vorgeht. Ich verstehe nicht, es passt nicht mit meinem Glauben zusammen. Aber eins ist klar. Ich glaube an Gott. Gelobt sei der Herr. Und die Glaubenswurzeln braucht man, um durchzukommen, um ein fruchtbares Leben zu führen. Leute sind manchmal aus einem fruchtbaren Christsein rausgeworfen worden, weil sie Dinge erlebt haben, die wirklich, wirklich schlimm waren und den Glauben an Gott mehr oder weniger über Bord geworfen haben. Gott hatte eigentlich noch so viel mit ihnen vor, aber weil sie nicht verwurzelt waren. Okay, gehen wir weiter. Dann kommen die nächsten. Mit den Dornen. Und bei denen, die unter die Dornen gesät, sind die, die das Wort hören und die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden und die anderen Dinge ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Hier ist nicht das Problem, in diesem Herzensboden ist nicht das Problem der Boden eigentlich, sondern das Problem sind die Faktoren um den Boden, beziehungsweise dass es eine Stelle gesät wurde, wo auch Dornen und Gebüsch war. Und jeder, der einen Garten hat, der weiß, dass das macht keiner. Wenn du unter Dornen und Gebüsch säst, das geht nicht richtig auf. Und wenn es kurz aufgeht, dann wird es erstickt. Und so sagt Jesus, es gibt Menschen, die nehmen das Wort Gottes auf, die gehen auch mit Gott und so weiter. Aber mit der Zeit erstickt das geistliche Leben in ihnen. Wortwörtlich kann man gut übersetzen hier, es wird zusammengedrückt von den Dornen, es wird niedergedrückt, zusammengedrückt, es erstickt was in ihnen. Und Jesus sagt, das, was Verheißungen Gottes in uns erstickt, Glauben an sein Wort, Vision für Dinge, die ich auf dem Herzen habe als Christ, Zusagen, Verheißungen Gottes, etwas, was das in uns neutralisiert und erstickt, sind Sorgen, sagt er, Betrug des Reichtums und die Begierde nach den üblichen Dingen. Was meint er mit den Sorgen des Lebens? Was meint Jesus mit den Sorgen des Lebens? Was meint Jesus, die Sorgen des Lebens ersticken? Und hier, denke ich, ist sehr gut nochmal, er erklärt es ja selber im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, 25. Da sagt Jesus, was die Sorgen des Lebens sind. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr anziehen oder trinken sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Ich muss da kurz was zu sagen. Jesus sagt, diese Lebenssorgen um Essen, Trinken, Kleidung, um Hab und Gut. Diese Lebenssorgen, wenn sie Lebenssorgen sind, ich komme gleich darauf, was das heißt, die ersticken das Wort, die neutralisieren was in dich. Weil wenn du voll bist mit diesen Sorgen, wenn du belastet bist mit diesen Sorgen, wenn du wach im Bett liegst nachts und die Sorgen sich drehen, das macht was mit dir, das nimmt dich ein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was meint Jesus damit? Weil die Bibel sagt doch an vielen Stellen, wir sollen verantwortungsvoll sein. Die Bibel sagt, wer nicht für die Seinen und für seine Hausgenossen sorgt, was Materielles betrifft, ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ja, also Jesus meint schon mal nicht hier 1960 Hippie-Zeit. Das wissen doch ein paar von uns, die ein gewisses Alter haben. Let's go to San Francisco with flower in your hair. Ihr kennt das Lied noch, ne? Ich kann nicht so gut singen, gell? Also so, löse dich mal von der Hippie-Vorstellung, dass Jesus hier dem Hippietum jetzt spricht. Dass er sagt, packt Blumen hinter euer Ohr, geht barfuß durch die Welt, kümmert euch nicht um die Arbeit, es wird schon. Das meint Jesus nicht. Die Bibel sagt sogar, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Die Bibel ist ja sehr klar. Aber Jesus meint Folgendes, es geht also nicht, dass man nicht verantwortungsvoll ist. Er sagt, Leute, wo ist euer Fokus? Um was zersorgt ihr euch? Darum geht's. Wo ist mein Fokus? Wo ist mein Fokus? Schaut, das Reich Gottes ist angebrochen, seit Jesus auf Erden da ist. Es ist schon da und es wird einmal ganz sichtbar sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes sichtbar ist, wisst ihr, was dann ist? Alles, was du jetzt hast an Hab und Gut, alle Dinge, die sind da nicht mehr. Keine Frage, ist alles nicht mehr da. Aber eins bleibt, das Reich Gottes in Ewigkeit. Und Jesus will einfach sagen, habt den richtigen Fokus, lasst euren Fokus sein auf das Gottesherrschaft in allen Bereichen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt, trachtet danach, dass Gottesherrschaft in allen Bereichen eures Lebens zum Tragen kommt. Ob in Arbeit, Familie, Begegnung mit Menschen, Gemeinde, wo auch immer. Da sei euer Fokus, da sei eure innere Sorge, ja, das andere macht, aber hier, wenn ihr euren Fokus auf diese Dinge habt, müsst ihr euch hier nicht zerquälen, dafür werde ich sorgen. Es geht um dieses Zersorgen und das sagt Jesus. In dem Fall nennt er ja auch den Betrug des Reichtums. Ist Gott gegen Hab und Gut? Nein. Bloß wenn jemand unbedingt reich werden will, sagt Jesus, er sagt, der Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt Jesus. Mammon ist ein Bild auf Reichtum und Besitz. Wenn ich mit aller Macht Reichtum und Besitz haben will, wird das immer wieder kollidieren mit Dingen, die Gott möchte in meinem Leben. Wenn Gott meine Arbeit segnet, Reichtum schenkt, keine Frage, aber wenn es mit so einer verbissenen Fokussierung ist, dann sagt Jesus, Vorsicht, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Hab den richtigen Fokus. Und dieses sich Sorgen, das kann total das Wort Gottes in einem ersticken. Ich kenne das ja selbst, wenn das Herz, muss ja auch nicht um diese Dinge sein, wenn das Herz voll mit irgendwelchen Sorgenbelastungen ist, weil mein Gott in dem Moment zu klein wird und zum Nichtskönner wird und ich ihm nicht mehr vertraue, dass er für mich sorgt, dann erlöscht was in mir an Glauben, an Eifer, an Evangelium. Das nimmt was. Das benebelt mich. Sorgen können benebeln. Ich liebe Lukas 21 hier, wo Jesus Folgendes sagt. Er setzt dort Lebenssorgen gleich mit einem Menschen, der sich volllaufen lässt, also mit Alkohol. Könnt ihr Lukas 21, ich glaube Vers 34 lesen. Da heißt es, seht zu, dass euer Herz nicht beschwert wird, sagt Jesus. Was geschieht? Durch Trunkensucht und durch Lebenssorgen. Hey, Moment, du kannst doch jetzt keine Trunkensucht mit Lebenssorgen vergleichen, Jesus. Und Jesus sagt, doch kann ich. Weil Trunkensucht, das benebelt dich, das nimmt dir was, das gibt dir, nimmt einen klaren Blick weg. Und Lebenssorgen können das genauso mit dir tun. Und darum sagt er auch an Matthäus 6, um diese Dinge zersorgt, ich nehme mal dieses Wort so, zersorgt euch nicht, euer Vater weiß, dass ihr es benötigt. Trachtet aber nach Gottes Reich und er wird euch hinzufügen. Das ist, wo Jesus uns extra sagt, damit unser Herz frei bleibt in den Herausforderungen des Lebens. Okay, jetzt kommen wir zum guten Herzensboden. Das ist mir natürlich ganz wichtig. Der gute Herzensboden. Da sagt Jesus, es sind die, jetzt hört noch mal ein paar Minuten ganz aufmerksam zu, ist mir ganz wichtig für uns alle. Er sagt, dass auf den guten Boden gesät sind die, die das Wort Gottes aufnehmen und Frucht bringen, 30, 60, 100-fältig. Dieses Gleichnis wird nochmal genannt im Lukas-Evangelium, Kapitel 13 oder Kapitel 8. Und da wird Jesus einen ganz wichtigen Zusatz, sagt er dort, die da Frucht bringen mit Ausharren. Das ist der Knackpunkt. Es sind die da, Frucht bringen mit Ausharren. Und wenn du ein fruchtbares Christsein haben willst, ist eine Sache entscheidend. Nimm das Evangelium auf, nimm Gottes Zusagen auf, nimm seine Verheißung auf und beiß dich fest. Beiß dich wirklich fest. Wie eine Bulldogge. Beiß dich fest. Auch wenn du gewisse Gaben von Gott bekommen hast, dich in gewisse Aufgaben von Gott gestellt hast und du weißt, diese Aufgaben sollst du tun, kann natürlich sein, dass Gott mal was Neues gibt, aber solange du weißt, du sollst diese Aufgabe tun und du hast dir eine Gabe bekommen, eine Berufung bekommen, bleib dran, beiß dich fest, harre aus. Ich möchte kurz mal da ein Beispiel nennen, das muss man bitte richtig verstehen, dass ich hier nicht, ja, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich habe ja von 1986 bis 1989 war ich auf der Bibelschule berührt, das ist die Bibelschule unseres Bundes. Da waren viele von euch noch gar nicht geboren, 1986 und, oder einige zumindest. Und wir waren 24 Leute in der Klasse. Und vier waren, glaube ich, Koreaner, der Rest waren wir Deutsche. Alle haben wir diese Ausbildung gemacht in dem pastoralen Dienst. Und wenn man jetzt schaut, wer sozusagen noch im pastoralen Dienst ist von den Deutschen, die vier Koreaner, das weiß ich nicht genau. Da bin ich tatsächlich jetzt der Einzige, der noch so im pastoralen Dienst ist. Nun erstens, wo ich nicht falsch verstanden werden möchte, bloß nicht. Null sage ich das, um mich irgendwie rauszuheben und wichtig zu tun und guck mal, wie toll ich bin. Forget it, möchte ich echt gleich sagen. Zweitens ist es bei dem einen oder anderen, weiß ich auch, manchmal Gott auch einen anderen Weg. Eine andere Berufung. Aber es war bei dem einen oder anderen, bei vielen, wo einfach nicht ausgeharrt wurde. Weil wenn du mit Gott weitergehen willst, wenn du mit Gott vorangehen willst, wenn du an seinen Verheißungen festhalten willst, wenn du in einer Gabe, die du von Gott hast, drinbleiben willst, Frucht bringen willst oder eine Aufgabe in einen Dienst, ich kann dir eins sagen, du musst ausharren. Dranbleiben. Dich verbeißen. Dich nicht umhauen lassen. Festbleiben. Fokussiert bleiben. Warum sagt Jesus, die da Frucht bringen mit Ausharren? Mein Freund und Pastor und Kollege Paul Clark aus Bregenz, der hat mal zu mir gesagt, Christoph, du wirst nie eine christliche Konferenz erleben, die das Thema hat, Ausharren. Hast du schon mal eine Konferenz gesehen, Christoph, wo eingeladen wird, wir laden ein zum Thema Ausharren. Gibt es nicht, aber es ist so entscheidend. Alles andere ist Märchen, alles andere stimmt nicht. Man muss mit den Dingen, die Gott einem gegeben hat, an dem Platz, wo er einen gestellt hat, wo man weiß, wo man von Gott begabt ist oder wo man einfach weiß, hier will Gott was von mir, wo immer das ist, im Beruf oder wo auch immer. Da muss man nicht nur die Dinge aufnehmen, sondern festhalten, ausharren und frisch erhalten und was weiß ich nicht alles. Und dranbleiben. Und dann entsteht Frucht. Als meine Kinder, ich habe ja zwei erwachsene Männer zu Hause, ich bin auch erwachsen, also wir sind drei. gut. Die sind jetzt 20 und 24, aber als sie so 8 oder 9 Jahre alt waren, ich habe ihnen sehr gern immer Geschichten aus der Bibel vorgelesen, was die Schlachten im Alten Testament waren. Weil ich wusste, es sind Jungs und die müssen Schlachten hören. Ja, sage ich mal so. Die fanden es so total spannend, da haben sie auch total zugehört. Und man liest, da habe ich die Geschichten alle noch gut im Kopf, ich kenne sie ja auch sonst einigermaßen. Und ganz interessant sind drei Helden von David. Kennt ihr die drei Helden Davids, werden einmal genannt. Die werden im 2. Samuel 23 genannt. Der König David hatte drei Heroes, die besonders gut drauf waren, Kämpfer. Und der eine hieß Dodo, interessanter Name, ne? Also nicht Dödel, soll man ja sagen, sondern der hieß Dodo, D-O-D-O. Und der wird beschrieben in 2. Samuel 23. Und jetzt hört mal zu, da heißt es Folgendes. Dodo aber, der Sohn so und so, machte Folgendes. Als die Israeliten zurückgedrängt wurden von den Philistern, behielt er das Feld, schlug mit seinem Schwert drauf ein. Er tötete 800 Mann. Das ist schon ganz schön heftig. Und da heißt es dann weiter, und seine Hand blieb am Schwert kleben. Wenn du 800 Leute erschlägst mit einem Schwert, die waren schwer, dann ist die Hand, die kannst du nicht mehr öffnen. Ist vorbei. Warum steht das in der Bibel? Warum ist es so wichtig für uns 2021 zu hören, da gab es einen Mann, der hieß Dodo, im Alten Testament, und er hat gekämpft und seine Hand blieb am Schwert kleben. Das Schwert ist ein Bild aus Wort Gottes, oder? Kennen wir im Neuen Testament. Harre aus. Bleib dran in den Dingen, die Gott dir verheißen hat, die Gott dir gesagt hat, wo Gott dich hingestellt hat, wo Gott dich begabt hat. Bleib dran bei allem Gegenwind, bei allen Schlägen, bei allen Dingen. Sei wie der Dodo und halt fest bis ans Ende und das bringt Frucht. Und wenn du sagst, ich habe es aber fallen gelassen, manches. Manche Visionen, die ich hatte, manche Verheißungen, die ich hatte, manche Gaben, dann nimm es neu auf. Es war ganz stark, mein Nachfolger in Lindau, der Simon Jocham, Pastor, der hatte, bevor er das übernommen hatte, mein Dienst dort, hatte er vor 5, 6 Jahren eine kurze Glaubenskrise. Er spricht auch offen rüber, ich erzähle jetzt also nichts, was er nicht weiter selber erzählt. Glaubenskrise, nicht, dass er nicht mehr an Gott glaubte, aber viele Dinge, es war eine Sache zwischen ihm und Gott, die ihm so gepackt haben, so begeistert haben, es hat ihn eher einen Schmerz bereitet. Es hat ihn eher einen Schmerz bereitet, die Verheißung Gottes zu lesen. Und er hatte dann aufgehört zu predigen. Er hat bei uns immer gepredigt auch, er war ja im Ältestenkreis, hat eine starke Gabe da und hat aufgehört. Ich immer gesagt, Simon, ich sehe das aber. Oh, du, ob ich da wirklich berufen bin, komm, lass, Christoph. Ich sehe aber das. Ja, aber komm. Und dann weiß ich noch, das war vor 3 Jahren, 4 Jahren, waren wir zusammen im Vorgebet vor dem Gottesdienst. Simon war da, der Pastor David Grigoras war da, ein paar kennen ihn vielleicht aus Salem-Gemeinde. Er kannte Simon gar nicht. Wir waren im Vorgebet gewesen, ich vergesse das nicht. Und dann hatte der Simon, der David Grigoras, eine Vision für den Simon. Und er sagte ihm, Simon, ich habe gesehen, vor dir liegt ein Schwert auf dem Boden. Du nimmst dieses Schwert, greifst es, legst wieder hin. Nimmst, legst wieder hin. Nimmst, legst wieder hin. Und Gott sagt dir, greif zu und geh damit. Und das war der Tag, wo er seinen Predigtdienst wieder aufgenommen hat und jetzt den Pastoralen, den Pastor dort in Lindau übernommen hat. Das ist ein starkes Bild. Wenn du Sachen auch losgelassen hast, dann greif sie neu. Erhalt den Glauben frisch in dir, sei ein Herzensboden. Und das ist ein Ringkampf manchmal, das ist echt ein Ringkampf manchmal. Entmutigung kommt ganz schnell. Man muss jemanden nicht Entmutigung lehren. Das Leben kann schon genug Entmutigung bringen. Sei wie Dodo. Wenn du nach Hause kommst und du hast jemanden, der nicht im Gottesdienst war und du weißt nur noch das, er hat was zu Dodo gesagt, dann ist es gut. Sei wie Dodo. Halt fest, vertrau, geh weiter, erhalt deinen Glauben frisch und du wirst Frucht bringen. Amen. Soweit wir können, wollen wir miteinander aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir hier vor deinem Angesicht stehen und ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier ist. Jeder Einzelne, der hier steht und sicherlich auch die meisten bereits in einer Glaubensbeziehung zu dir stehen. Ich danke dir für alles, was du hineingelegt hast. Herr, hier ist, ich bin mir so bewusst, hier ist ein ganz großer Schatz vor mir. Viele Menschen, die hier sind, die mit dir leben, die eine Beziehung zu dir haben, aber in die du auch vieles hineingelegt hast, auch an Verheißungen, an Visionen oder an Sehnsüchten und Dingen, die von dir sind. Und ich bete einfach von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, dass wir dieser Herzensboden sind, jeder Einzelne, der viel Frucht bringt. Und ich bitte von Herzen her, gebrauch dieses Wort, dass das so in unserem Leben ist. Segne dieses Wort an unseren Herzen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du uns ermutigst durch dein Wort, erfrischst durch dein Wort, neu herausforderst durch dein Wort. Gelobt sei dein Name. Weißt du, manchmal muss man es wirklich so machen, wie in dieser Vision, die der Pastor Gregoras für den Simon Jochum hatte. Du musst wieder neu zugreifen. Wo das ist, wo du neu zugreifen musst, das weißt du allein in deinem Herzen. Aber ich kenne das in mir, in meinem Leben, dass ich manche Dinge immer wieder neu ergreifen muss, immer wieder neu nehmen muss. So ist das Glaubensleben. Wir leben durch Glauben an Gottes Wort und Verheißung. Man muss auch die Entscheidung treffen, rauszukommen aus dem Loch, aus dem man ist. Ja, wieder bewusst hineintreten ins Licht Gottes, weil Gott gut ist, weil er einen Weg für mich hat, weil er mit mir einfach noch lange nicht zu Ende ist. So, ich ermutige dich sehr, durch diese Predigt so einen Weg zu gehen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de. Oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.